die Jünger, die dort herkommen, haben unterschiedlichen Hintergrund. Zum Beispiel der Matthäus war ein Zöllner, der dort an dieser Straße für die Römer eine Zollstation betrieben hat. Den ruft Jesus aus seiner Zöllnertätigkeit heraus in seine Nachfolge. Aber auch die anderen Jünger oder wichtige andere Jünger wie Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes und weitere sind Fischer. Sie sind also wirklich dort handwerklich fischmäßig unterwegs gewesen. Sie hatten vielleicht kleine Familienbetriebe, Kooperationen, wo sie diesen Fischfang und den Handel betrieben haben. Aber wir können davon ausgehen, dass sie ein ganz gutes Auskommen hatten und davon leben konnten. Man hat im antiken Hafen von Magdala ein solches Boot ausgegraben, so was ungefähr 2000 Jahre alt ist, und es ist relativ groß, es ist über 8 Meter lang und über 2 Meter breit, und man kann sich gut vorstellen, dass in solchen Booten so 5 bis 10 Personen Platz finden konnten. Wir lesen in den Evangelien, dass die Fischer von Jesus aus ihrer täglichen Arbeit herausgerufen werden. Sie verlassen ihre Boote und sie folgen Jesus nach, der sie, wie wir gehört haben, zu Menschenfischern machen will. Und diese Jünger folgen nicht irgendeinem beliebigen Rabbi, jemand, der auf der Straße tolle Reden macht, sondern sie folgen Jesus aus einem bestimmten Grund. Sie folgen ihm, weil sie glauben, dass er der Messias ist, der erwartete Retter. Und das geht zurück auf die Aussage des Johannes des Täufers. Andreas, der mit dem Johannes dem Täufer unterwegs war, hat von ihm Folgendes gehört. Wir lesen es im Johannesevangelium 1. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort des Johannes hin gefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder des Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm: Wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Es ist ganz wichtig zu wissen, die Jünger sind nicht irgendwie hinter Jesus hergelaufen, sondern sie sind mit einer Überzeugung hinter ihm hergegangen. Sie wussten, das ist der Messias. Sie sind dann 3 Jahre mit ihm unterwegs. Und in diesen 3 Jahren erleben sie unglaubliche Dinge. Zum einen werden sie von Jesus gelehrt. Er spricht zu ihnen. Er lehrt sie und er unterrichtet sie über das Reich Gottes. Aber sie sind auch Augenzeugen von gewaltigen Wundern. Jesus heilt unglaublich viele Kranke. Er weckt Tote auf. Und die Jünger sind direkt dabei, sie erleben es mit eigenen Augen. Und schließlich und endlich gehen die Jünger selbst auf eine Missionsreise. Sie werden von Jesus ausgeschickt und sie sollen das Reich Gottes verkündigen, und sie gehen raus und sie machen diese Missionsreise und sie vollbringen auch selbst Wunder. Schließlich gehen diese Jünger mit Jesus nach Jerusalem und dort erleben sie seine Passion. Sie erleben, dass Judas, einer von ihnen, Jesus verrät. Und dann verlassen sie alle Jesus und sie müssen als Beobachter sehen, wie Jesus von der jüdischen Autorität an die römischen Besatzer überstellt wird. Sie werden Zeugen einer ungerechtfertigten Verurteilung. Sie müssen mit ansehen, wie der Messias am Kreuz hingerichtet wird. Und sie lassen Jesus alle im Stich. Ein Junge geht sogar noch weiter. Er behauptet sogar öffentlich, Jesus überhaupt nicht zu kennen. Und er kann nur in gröbster dreimaliger Leugnung verhindern, dass man ihn als Zugehörigen von Jesus ebenfalls anklagt. Wir müssen feststellen, für die Jünger bricht die Welt zusammen. Es ist das Ende ihrer Hoffnungen und Erwartungen. Und es wird sehr gut beschrieben von Jüngern, die hinterher Jerusalem verlassen und nach Emmaus gehen. Sie erklären der unbekannten Person, die sie begleitet, ihre tiefe Resignation. Wir können das nachlesen im Lukas-Evangelium. Dort steht das, was sie sagen. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber aus diesen Worten spricht für mich eine große Ernüchterung und Enttäuschung. Sie hatten gehofft. Das heißt doch gleichzeitig, dass sie jetzt keine Hoffnung mehr haben. Sie haben keine Hoffnung mehr auf das Anbrechen des Reiches Gottes und sie haben erst recht keine Hoffnung auf die Auferstehung ihres Herrn. Und das, obwohl Jesus, als er noch bei ihnen war, vor seiner Passion klipp und klar darüber gesprochen hat. Wir können es nachlesen in der dritten Leidensankündigung, die er gemacht hat. Jesus sagt dort zu seinen Jüngern, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird sich alles erfüllen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Man wird ihn denen übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn misshandeln, anspucken und schließlich auspeitschen und töten. Aber am dritten Tage wird er von den Toten auferstehen. Die Jünger begriffen nichts. Was Jesus damit sagen wollte, blieb ihnen verborgen. Und sie verstanden es nicht. Sie haben es einfach nicht verstanden. Wie überraschend und verwirrend muss es dann jetzt für die Jünger sein, als sie die Botschaft von der Auferstehung Jesu hören. Die Frauen sind am Morgen zu dem Grab gegangen und sie haben das leere Grab gefunden. Sie treffen auf Engel, die ihnen die Auferstehung Jesu verkündigen. Und sie erinnern sich nun daran, dass Jesus seine Auferstehung wirklich angekündigt hat. Und nun verstehen sie es. Übrigens war auch Maria aus Magdala bei diesen Frauen dabei. Als die Frauen dann vom Grab weggehen wollen, da begegnen sie Jesus persönlich. Und Jesus hat eine Botschaft, die die Frauen seinen Jüngern sagen sollen. Wir lesen es im Matthäus-Evangelium. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie. Fürchtet euch nicht. Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Lukas berichtet, dass Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern in einem Zeitraum von 40 Tagen begegnet ist, immer wieder begegnet ist und dass er sie gelehrt hat über das Reich Gottes. Und es ist interessant zu wissen, dass das teilweise auch in Galiläa geschehen ist. Und so erfüllt sich auch die Vorhersage Jesu, die er auch vor seiner Passion an seinen Jüngern gegeben hat. Er hat ihnen gesagt, nach meiner Auferstehung werde ich nach Galiläa gehen und dort werdet ihr mich wiedersehen. Die besondere Begebenheit, die wir jetzt betrachten wollen, die findet in Galiläa statt. Also dort, in dieser Region, wo Jesus vorher gewirkt hat, wo die Jünger herkommen, wo sie zu Hause sind. Und Jesus ist ihnen nach seiner Auferstehung zweimal begegnet und wir können aus den Evangelien lesen, dass das in Jerusalem geschehen ist. Und nun folgen die Jünger dieser Bitte Jesu, zurück nach Galiläa zu gehen. Naja, immerhin eine Reise so von 2 bis 3 Tagen, die sie zu Fuß zurücklegen mussten. Dort sind sie nun und sie warten auf die Begegnung mit dem Auferstandenen. Wenn wir uns überlegen, wo sind sie hingegangen? Na, sie werden wohl wieder zu ihren Familien zurückgegangen sein. In ihr Zuhause, in die vertraute Umgebung, dort, wo sie vor 3 Jahren Jesus nachgefolgt sind und diese Gegend verlassen haben. Was machen sie jetzt? Sie können ja nicht untätig herumsitzen und Petrus ergreift die Initiative und er sagt ihnen, lass uns doch einfach fischen gehen. Das, was sie können, das, was sie gemacht haben. Und dabei sind nun die Jünger Petrus, Thomas, Nathanael, Johannes, Jakobus und noch 2 andere. Also eine schlagkräftige Truppe, könnte man sagen. Und sie gehen jetzt zum Fischen, sie ziehen hinaus auf den See und das Fischen war eine anstrengende Angelegenheit. Immer wieder mussten sie die Netze auswerfen mit händischer Kraft und sie mussten sie dann wieder einziehen. Das war alles sehr anstrengend und es wird berichtet, dass es die ganze Nacht über geschieht. Also ein Vorgang, der sicher sehr zeit- und sehr kraftraubend war. Die Fische, die kommen in der Dunkelheit an die Oberfläche des Wassers und so kann man sie einfach mit dem Netz einfangen. Die sieben Leute, von denen hier berichtet wird, das waren erfahrene Fischer, die waren routiniert und ich kann mir vorstellen, dass sie ihr Handwerk gut beherrscht haben. Aber der Erfolg bleibt aus. Die eingezogenen Netze sind einfach leer. Und als dann der Morgen graut, sind sie müde und enttäuscht. Vielleicht zweifeln sie auch an ihren Fähigkeiten. Immerhin haben sie ja ihren Job 3 Jahre lang nicht ausgeübt. Und vielleicht denken sie, sie machen etwas falsch. Aber es ist einfach so, dass sie wirklich nichts gefangen haben. Als sie dann so wieder zurückkommen und ungefähr 100 Meter vom Ufer entfernt sind, sehen sie eine Person am Ufer stehen. Und diese Person fragt sie eine ganz einfache Frage. Habt ihr was gefangen? Was für eine Frage. Die Boote sind leer. Sie haben nichts gefangen. Sie waren vollkommen erfolglos. Und so sagen sie natürlich, ja, sie haben nichts gefangen. Und diese Person am Ufer macht einen Vorschlag. Sie sagt, naja, jetzt nehmt doch nochmal eure Netze und werft sie auf der rechten Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr einen guten Fang machen, so heißt es. Ja, es sind erfahrene Leute und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich nichts dabei gedacht haben, aber sie versuchen es und sie werfen die Netze auf der rechten Seite des Bootes aus. Warum sollten sich hier mehr Fische befinden als auf der linken Seite? Und das Wunder geschieht. Sie fangen so viele Fische im Netz, dass sie es nicht schaffen, das Netz ins Boot zu hieven. Es ist viel zu schwer. Und das, was jetzt passiert, können wir als ein echtes Déjà-vu bezeichnen. Das Gleiche, was Sie hier erleben, haben Sie doch vor 3 Jahren schon einmal erlebt. Auch damals hatten Sie die ganze Nacht geschuftet, Sie hatten nichts gefangen. Und auch damals hatten Sie es noch einmal versucht. Und Sie hatten so viele Fische gefangen, dass Sie Netze gerissen sind, dass Sie Ihr Netze nicht einholen konnten. Und es war Jesus selbst, der Ihnen damals diesen Hinweis gegeben hat. In dieser Situation erkennt der Johannes zuerst, es ist der Herr. Das kann nur ein Wunder sein, was der Herr gewirkt hat. Und wir lesen im Johannesevangelium weiter, was dann geschieht. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Die anderen Jünger waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt noch ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot, zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Denn sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Es ist eine bemerkenswerte Aussage, dass die Jünger Jesus nicht sofort erkennen. Sie schließen daraus, dass es Jesus ist aufgrund der Tatsache, dass ein Wunder geschehen ist. Und trotzdem gibt es keinen Zweifel unter ihnen, es ist wirklich Jesus, der sie hier zum Frühstück einlädt. Wir können daraus schließen, dass die Gestalt des Auferstandenen offensichtlich ja, mit dem Körper, den er vor seiner Auferstehung hatte, nicht direkt vergleichbar ist. Wir sehen es auch bei den anderen Begegnungen. Die erste Begegnung mit Jesus nach der Auferstehung führte dazu, dass die Jünger Angst hatten und sie dachten, ja, es ist ein Geist, der uns hier erscheint. Und Jesus konnte sie beruhigen. Er konnte ihnen ja, beweisen, dass er kein Geist war, indem er sie bat, dass sie ihm etwas zu essen geben. Und er hat es gegessen und sie haben daraus geschlossen, dass er wirklich ein Mensch ist. Und Jesus nutzt noch ein anderes Zeichen. Er zeigt auf seine Wundmale hin, auf die Wunden in seinen Händen und Füßen und in seiner Seite. Und auch bei der Begegnung des Thomas, der auch nicht glauben wollte, dass Jesus auferstanden ist, wird auch dieses Zeichen verwendet oder verwendet Jesus dieses Zeichen, um zu beweisen, dass er wirklich der Auferstandene ist. An dem Ort, wo dieses Frühstück, dieses merkwürdige Frühstück stattgefunden hat, ja, wo Jesus seine Jünger bewirtet, gibt es eine kleine Kapelle, die hat man dorthin gebaut, um das irgendwie zu fixieren. Und auf dem Felsen, an dem man sich vorstellt, hier hat Jesus offensichtlich serviert, hat man eine Tafel angebracht, auf der steht Mensa Christi, der Tisch Christi. Ich finde das sehr anschaulich und sehr nachvollziehbar. Hier könnte Jesus seine Jünger bewirtet haben. Zwei von den Jüngern, die jetzt hier mit Jesus zusammen frühstücken, treten in der Geschichte besonders in Erscheinung. Es ist zum einen der Johannes, der sich selbst als Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, bezeichnete, und Petrus, der in seiner bekannt initiativen Art ins Wasser springt und auch hinterher das volle Netz ans Ufer zieht. Johannes, der ist ein Fischerkollege von Petrus und er hat diese Begebenheit im Johannesevangelium aufgeschrieben. Johannes und Petrus haben vieles gemeinsam, aber sie haben auch große Unterschiede. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger, die jetzt hier mit Jesus zusammen frühstücken, eine Menge Fragen haben, die sie vorbringen und die diskutiert werden. Aber der Johannes berichtet eigentlich keine wirklichen Details über diese Begegnung. Bei Petrus und Johannes sehen wir, dass Jesus mit ihnen direkt etwas klärt, dass er über sie spricht, mit ihnen spricht. Und bei Petrus haben wir ja das tragische Geschehen während der Passion noch sehr in Erinnerung. Der Petrus, der im Garten Gethsemane noch mit dem Schwert gegen die Tempelpolizei vorgeht, flieht schließlich mit allen Jüngern. Und er findet sich am Lagerfeuer im Hof des Hohen Priesters wieder und ja, er wird an seinem galiläischen Dialekt erkannt und er muss sein Verhältnis zu Jesus in aller Öffentlichkeit klären. Er verleugnet den Herrn dreimal und während er das tut, erkennt er sein Versagen. Er weint bitterlich. Und wenn ich mir vorstelle, dass dieser Petrus nun hier beim Frühstück dem Auferstandenen gegenübertritt, glaube ich, hat er eine große Beziehungshypothek. Wir lesen, wie es weitergeht. Dort schreibt der Johannes weiter. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf antwortet Jesus, dann sorge für meine Schafe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es sehr interessant, dass Jesus das Gespräch nicht damit beginnt, dass er sagt, Petrus, wir müssen reden. Petrus, wir müssen diese Situation der Vergangenheit klären. Wir müssen mal darüber reden, was hat dich denn getrieben, das zu tun? Warum hast du mich verleugnet? Du hast doch vorher so fest an mich geglaubt. Ich war doch für dich der Messias. Wie konntest du leugnen, mich überhaupt gekannt zu haben? Aber Jesus macht es nicht. Er kommt gleich zu einem entscheidenden Punkt. Liebst du mich? So lautet ja die einfache Frage. Ich weiß nicht, ob der Petrus diese Frage wirklich selbst erwartet hat. Er hatte ja lange Zeit, darüber nachzudenken, wie er diese Begebenheit verarbeiten soll und wie er jetzt mit seinem Verhältnis zu Jesus weiterkommt. Vielleicht hat er sich Argumente zurechtgelegt, Entschuldigungen, Erklärungen. Nichts von dem wird benötigt. Aber die Frage nach der Liebe zum Auferstandenen, die trifft ihn direkt ins Herz. Diese Frage wird auch noch dadurch verschärft, dass Jesus fragt, liebst du mich mehr, als die anderen mich lieben? Und eigentlich gibt Petrus nur eine halbe Antwort. Schließlich kann er gar nicht wissen, wie sehr die anderen Jünger Jesus lieben. Es wäre ja vermessen, wenn er behaupten würde, dass er Jesus mehr lieben würde als seine Mitjünger. Und Jesus fragt noch zweimal, insgesamt dreimal. Und Jesus hat die gleiche Antwort. Petrus hat die gleiche Antwort. Er bekennt seine Liebe zu Jesus. Und Petrus ergänzt auch noch etwas, wenn er sagt, Herr, du weißt doch eigentlich, dass ich dich liebe. Warum fragst du mich? Warum musst du mich zu diesem Bekenntnis bringen? Du hast doch eigentlich gewusst, dass ich dich liebe. Darin steckt eine besondere Bewandtnis. In dem Dialog, den Petrus und Jesus hier führen, können wir festhalten, wird keine Vergangenheitsbewältigung betrieben. Jesus will nicht wissen, warum Petrus Jesus während der Passion verleugnet hat. Aber mit dem Bekenntnis seiner Liebe zu Jesus erklärt Petrus gleichzeitig auch sein Bedauern über das Geschehene. Und die erneute Beauftragung des Petrus durch Jesus zeigt, dass Jesus ihm vergeben hat und dass das Geschehene bewältigt ist. An der Stelle, wo diese Begegnung stattgefunden hat, hat man drei Herzen aus Stein ans Ufer gelegt. Und es ist eine sehr eindrückliche Verkörperung des bekräftigten Liebesbundes zwischen Petrus und dem auferstandenen Jesus. Aber das Gespräch geht weiter und wir lesen im Johannesevangelium weiter. Dann sagt Jesus zu ihm: Ich sage dir die Wahrheit, als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde. Dann forderte Jesus ihn auf: Folge mir nach. In Verbindung mit dem Auftrag nennt Jesus noch eine, unangenehme Komponente, könnte man sagen, in der Zukunft des Petrus. Er spricht von Gefangenschaft, gebundenen Händen und von unfreiwilliger Wegführung. Wir wissen aus der Überlieferung, dass der Petrus vermutlich um das Jahr 67 in Rom den Märtyrertod starb, hingerichtet durch den Kaiser Nero nach dem Brand Roms und der dann folgenden Christenverfolgung. Zuvor ist er gefangen genommen worden und vermutlich war er auch eingekerkert. Im Gespräch endet Jesus mit der inhaltsschweren Aufforderung: Folge mir nach. Und diese Aufforderung, folge mir nach, ist die Anknüpfung an einen Dialog, den Petrus und Jesus unmittelbar vor der Passion hatten. Schon damals war Petrus bereit, Jesus zu folgen, auch bis in den Tod. Und wir können das im Johannesevangelium nachlesen, Kapitel 13, Vers 36 bis 38. Dort wird uns dieser Dialog berichtet. Da fragte ihn Simon Petrus: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm: Wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen, aber du wirst mir später folgen. Lass mich doch jetzt bei dir bleiben, bat ihn Jesus und beteuerte: Ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Da antwortete Jesus: Du willst für mich sterben? Ich versichere dir, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich nicht zu kennen. Jesus kennt das, was kommt. Er kennt die Tatsache, dass Petrus ihn verleugnen wird. Und er sagt zu dem Petrus: Jetzt kannst du mir nicht nachfolgen. Da, wo ich jetzt hingehe, kannst du nicht mit mir kommen. Aber nun soll Petrus Gelegenheit haben, Jesus nachzufolgen und seine Nachfolge in Form des Märtyriums zu Ende zu bringen. Petrus schaut sich nun um nach hinten und er sieht den Johannes dort stehen. Und dann wird uns Folgendes berichtet. Petrus wandte sich um und sah hinter sich den Jünger, den Jesus sehr lieb hatte. Es war derselbe, der beim letzten Abendessen seinen Platz ganz nah bei Jesus gehabt und ihn gefragt hatte: Herr, wer von uns wird dich verraten? Petrus fragte nun: Herr, was wird denn aus ihm? Jesus erwiderte: Wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. So entstand unter denen, die sich zu Jesus bekannten, das Gerücht, dieser Jünger wird nicht sterben. Aber das hatte Jesus nicht gesagt, sondern wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Ich kann mir vorstellen, dass diese Antwort Jesu über den Johannes für den Petrus nicht zufriedenstellend ist. Er wollte ein bisschen mehr wissen. Aber Jesus antwortet ihm, ja, wir könnten sagen, recht schroff. Und er gibt es ihm zu verstehen, dass es dem Petrus nichts angeht, wie das weitere Leben des Johannes verläuft. Er soll sich auf seine eigene Nachfolge konzentrieren. Und das Werk und das Leben der Mitapostel sind für ihn sekundär. Tatsächlich deutet Jesus auf ein langes Leben des Apostels Johannes hin. Es ist bekannt, dass Johannes annähernd 100 Jahre alt geworden ist. Und er wurde ja dann verbannt auf die Insel Patmos, wo er die Offenbarung empfangen hat, die er uns hinterlassen hat. Danach wurde er wieder freigelassen und es ist bekannt, dass er seinen Lebensabend in Ephesus verbracht hat. Und somit können wir die erklärende Bedeutung, die im Vers 19 hinzugefügt ist, damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde, verstehen. Johannes hat wohl das Märtyrium des Petrus mitbekommen. Und er selbst ist offensichtlich auch der einzige Apostel, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Es wird gelegentlich so dargestellt, dass die Jünger sich aus Resignation in ihr altes Leben nach Galiläa zurückgezogen hätten. Ich glaube, die Schriften geben das nicht her. Jesus begegnet seinen Jüngern in Galiläa wie am ursprünglichen Beginn der Nachfolge. Es ist der gleiche Ort. Es ist die gleiche Umgebung. Ja, es ist das gleiche Geschehen. Diese Parallelen sind verblüffend. Es ist eine entscheidende Begegnung, die Jesus hier in dieser bekannten Umgebung hat und in denen er seinen Jüngern liebevoll begegnet. Er sorgt für sie, er bereitet ihnen Frühstück. Und hier macht er die Voraussetzungen für die Zukunft klar. Als Auferstandener bewegt er sich mitten in der Realität und in der Heimat seiner Jünger. Und er zeigt ihnen seine machtvolle Wirkung. Ich komme zum Schluss. Wenn wir die Geschichte der Jünger Jesu und somit der späteren Apostel anschauen, dann sind wir zu Recht oft erstaunt. Diese Menschen aus Galiläa, die werden von Jesus in die Nachfolge berufen und Jesus hat sie wirklich gezielt ausgewählt. Was er sich dabei gedacht hat, welche Kriterien er angewendet hat, können wir nicht nachvollziehen. Aber wir können eins sagen, sie entsprechen sicher nicht unseren menschlichen Maßstäben. Doch hat er mit diesen Menschen die Gemeinde gegründet und gebaut, immerhin der Leib Christi auf Erden. Er beauftragt den Petrus, den krassen Leugner und Versager, mit dem Bau der Gemeinde und er gibt ihm die Verantwortung für seine Nachfolger. Nach dem Ereignis, was hier berichtet wird, gehen die Jünger offensichtlich zurück nach Jerusalem. Und hier bleiben sie bis zum Pfingsttag. Am Pfingsttag geschieht das Wunder der Ausgießung des Heiligen Geistes. Sie werden erfüllt vom Heiligen Geist und befähigt, diesen Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, auszufüllen. Der Petrus zieht los und wir können seine Spur, sein Wirken in der ganzen Apostelgeschichte nachvollziehen. Er predigt öffentlich, er wird gefangen gesetzt, er heilt Kranke, er weckt eine Tote auf und er verkündigt das Evangelium bei den Juden und Heiden. Die Liebe Petrus zum Auferstandenen ist die Grundvoraussetzung für dies alles. Ich glaube, dass der Auferstandene heute auch in gleicher Weise mit den Gläubigen wirkt, die Jesus lieben und die in ganzer Hingabe für ihn leben. Und ich wünsche es uns, dass wir diese Fürsorge des Auferstandenen erfahren, dass wir seinen Auftrag empfangen, dass wir den Auferstandenen mitten in unserem Leben begegnen. Amen.